Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich bin dankbar, dass ich mal wieder auch in eurer Mitte sein darf und freue mich einfach auch so viele zu sehen, die wir schon länger kennen und auch manche, die wir noch nicht kennen, die neu dazugekommen sind. Es ist immer schön zu sehen, ja, dass der Herr am Wirken ist in den verschiedenen örtlichen Gemeinden, dort wo man auf ihn vertraut, da erweist er sich auch an uns. Ja, heute Morgen ist mir ein Bibelwort wichtig, was vielleicht auch am Anfang eines neuen Jahres ganz passend sein kann. Eine Ermahnung, die wir zweimal lesen im Neuen Testament, kauft die Zeit aus. Und ich denke, das ist gut, dass wir uns immer wieder mal über dieses Gut Zeit Gedanken machen und dass wir uns überlegen, was Gottes Wort uns auch dazu sagt, unser Umgang als Jünger des Herrn Jesus, als gläubige Christen mit der Zeit. Ich möchte mal lesen, das kommt ja in Epheser 5 vor und in Kolosser 4, dieses Bibelwort. Und damit wollen wir anfangen. Epheser 5, Vers 15 bis 17. Da heißt es, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und im Kolosserbrief heißt es nochmal ganz kurz in einem Vers entsprechend, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Ja, also wir sollen in der heutigen Zeit sorgfältig wandeln. Das ist ein Wort, das wir im Fremdwort akribisch bei uns kennen, gewissenhaft, korrekt, genau, zuverlässig. Das ist eigentlich auch ein Wort, das beschreibt, wenn jemand die Anweisungen seines Vorgesetzten genau ausführt, genau so arbeitet, wie es ihm gesagt worden ist. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir unser Leben führen nach den Anweisungen des Wortes Gottes, dass wir dabei nicht locker und lässig sind und sagen, naja, so der Richtung nach stimmt, so ganz genau muss es ja nicht stimmen. Ja, sondern dass wir sorgsam darauf achten, das Wort Gottes umzusetzen, dass unsere Richtschnur ist, dass auch der Garant allein dafür ist, dass der Herr mit uns sein kann und uns segnen kann in der heutigen Zeit. Ja, wandelt mit Sorgfalt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Die Weisheit Gottes kommt aus der Furcht des Herrn. Die Weisheit Gottes, das ist die Lehre, die der Herr selber uns gibt, gerade auch im Buch der Sprüche, wie wir in einer bösen Welt, in einer Welt voller Sünde und Verkehrtheiten Gott ehren können und gottgemäß leben können. Wie wir mit schwierigen, mit gottlosen, mit sündigen, mit eigensinnigen Menschen umgehen können auf eine göttliche Weise, um sie für den Herrn zu gewinnen und um der Sache des Herrn das Gelingen zu sichern. Wir brauchen Weisheit. Gerade in dieser heutigen, verwirrenden, gesetzlosen Zeit brauchen wir Weisheit, wie wir leben sollen als gläubige Christen, damit der Herr zu seinem Ziel kommt und geehrt wird. Und darum dürfen wir bitten. Im Jakobus 1 finden wir diese Verheißung, dass die, denen Weisheit mangelt, darum bitten dürfen. Und dann kommt diese Mahnung, Vers 16, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ja, das Wort, das hier gebraucht wird, ist ganz interessant. Auf der einen Seite der Begriff Zeit. Da gibt es ja zwei Begriffe im Griechischen. Das eine ist Chronos, das ist die Chronologie, der normale Zeitablauf. Und das andere ist Kairos, das ist die besondere Zeit Gottes. Das ist die Zeit, die Gott gibt. Die gelegene Zeit wird es auch oft übersetzt. Und das ist hier das Wort, was hier steht. Also kauft die gelegene Zeit aus, die Gott euch gibt. Auskaufen ist auch ein ganz interessantes Wort, ja. Das heißt eigentlich so viel wie vom Markt wegkaufen und den Markt auskaufen, dass nichts mehr übrig ist. Das gibt uns so ein bisschen das Bild, dass da ein wertvolles Gut angeboten wird, nach dem mehrere Leute greifen wollen und dass wir uns beeilen sollen, damit wir unseren Vorrat wirklich auch uns sichern, bevor er weg ist. Ja? Auskaufen oder auch wegkaufen, aufkaufen oder loskaufen kann dieses Wort heißen. Also wir sollen die Zeit, im Englischen heißt es redeem, erlöse, kaufe die Zeit für dich frei. Das ist auch eine ganz interessante Bedeutung, die das haben kann. Wir sollen also die Zeit für uns aufkaufen, solange sie da ist. Weil sie ist nicht immer da. Irgendwann ist der Markt leergefegt und dann kann ich nichts mehr kaufen. Ja? Das ist so dieser Begriff. Also ein Begriff, der ein Stück auch Eile beinhaltet. Der beinhaltet, dass wir aufpassen müssen, dass wir das, was wir brauchen, an Zeit auch wirklich erlangen, weil es uns sonst plötzlich weggenommen wird oder fehlt. Und genau das ist auch unsere Situation. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Wir sollen verstehen, was der Wille Gottes ist in der heutigen Zeit. Und das können wir nur, wenn wir betend vor Gott stehen und wenn wir auf der anderen Seite das Wort Gottes studieren, das uns gerade auch über diese Endzeit mit ihrer Gesetzlosigkeit, mit ihrer Verführung und Bosheit vieles zu sagen hat. Wir können also nicht in diese Zeit hinein schlendern, so träumerisch, selbstverliebt, uns um uns selber drehend, sondern wir müssen wachsam sein, weil wir erkennen müssen, diese Zeit ist gefährlich auch ein Stück, sie fordert uns heraus und wir brauchen biblische Orientierung und biblisches geistliches Denken, damit wir durch diese Zeit durchkommen. So viel also zu diesem Bibelwort. Es geht also um unseren Umgang mit der Zeit. Zeit ist ein kostbares Gut. Zeit ist ein Gut, das begrenzt ist. Zeit ist ein Gut, das uns von dem ewigen Gott anvertraut und gegeben wurde. Die Grundlage von all unserem Verständnis finden wir eigentlich auch ein bisschen in Psalm 139. Da heißt es ja unter anderem über Gott, unseren persönlichen Schöpfer, geht ja dieser Psalm, dieser wunderbare Psalm. Und da heißt es in den Versen 15 und 16, mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Wir sind Geschöpfe Gottes. Das ist die Grundlage unseres Glaubens, dass wir wissen, wir sind Geschöpfe des ewigen, allmächtigen Gottes, der über aller Zeit ist, der gar nicht dem Diktat und dem Lauf der Zeit unterworfen ist, sondern über der Zeit steht, der aber uns in Raum und Zeit einen Leib gegeben hat, damit wir ihm dienen. Das ist der Zweck unseres Daseins. Ob wir es nun glauben oder nicht, ob wir es nun akzeptieren oder nicht, Gott hat uns ein Leib und eine Existenz in Raum und Zeit gegeben, damit wir ihm dienen und seinen Willen tun. Das ist eigentlich die Vorgabe. Die Zeit, die wir haben, kommt von Gott. Die Zeit, die wir haben, wird im Grund bemessen durch die Zeit, die der Lebensodem Gottes in dieser sterblichen Hülle aktiv ist und wohnt. Gott hat in uns eingehaucht, als er uns geschaffen hat im Mutterleib. Und Gott kann diesen Hauch jederzeit abrufen. Das steht in seiner Zeit. Wir wissen unsere Tage nicht, da kommen wir auch noch drauf, aber Gott weiß sie schon. Und deswegen ist die Zeit eine Leihgabe Gottes, etwas, was Gott uns anvertraut, damit wir mit diesem Gut so umgehen, wie es seinem Willen und seinen Gedanken entspricht. Damit wir seinen Plan erfüllen. Gott hat einen Plan. Das steht da auch drin. Ja, wenn alle Tage schon im Voraus in Gottes Buch festgelegt sind, die du und ich leben dürfen, dann hat Gott einen Plan für unser Leben. Und es kommt ganz entscheidend darauf an, dass wir diesen Plan erkennen und in diesem Willen Gottes Tag für Tag unser Leben leben. Die Zeit, die uns geschenkt wurde. Bis Gott uns abruft und die Zeit des Wirkens zu Ende ist. Und schon daraus ergibt sich aus dieser Begrenztheit der Zeit, dass wir herausgefordert sind, weise mit der Zeit umzugehen. Vielleicht lesen wir mal da zwei bekannte alttestamentliche Aussagen, die nebeneinander stehen in der Bibel, nämlich im Psalm 89 und im Psalm 90. Die Aussage im Psalm 90 ist wahrscheinlich bekannter. Ich lese mal Psalm 89, Vers 48. Ganz ähnlich. Da heißt es, gedenke, wie kurz meine Lebenszeit ist. Wie vergänglich hast du alle Menschenkinder erschaffen. Und dann Psalm 90, will ich mal ein bisschen ausführlicher lesen, weil das einfach auch ein Stück so einen Rahmen geben kann, dass wir verstehen, unsere Existenz hier auf der Erde, wie Gott darüber denkt. Ich lese ab Vers 1 im Psalm 90. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Ja, also da die Bilanz heißt, dass wir unsere Tage richtig zählen. Dass wir damit umgehen als einem begrenzten Gut, dass wir verantwortungsvoll und weise nutzen für unseren Gott und Schöpfer. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Grundsatz verstehen. Dass wir verstehen, die Zeit ist mir nicht gegeben, damit ich sie nach meinem Gutdünken für meine Lust und Laune vertue. Sondern die Zeit ist dazu gegeben, dass ich den Willen Gottes tue. Hier geht es nicht um Gesetz. Hier geht es nicht darum, dass wir eine Verpflichtung hätten, so und so viele Stunden an jedem Tag für Gott beiseite zu setzen und beten müssten, Bibel lesen müssten. Nein, sondern wir sind erlöste Kinder Gottes, so viele wir den Herrn Jesus angenommen haben. Wir sind erlöst auch von dem Gesetz, wir sind unter der Gnade. Und die Gnade gibt uns eine große Freiheit. Die Freiheit, dass wir auch ein Stück entscheiden können, wie wir unsere Lebenszeit einsetzen. Nur, Gottes Wille ist es ganz klar, dass diese Freiheit nicht ein Anlass für das Fleisch wird, dass wir also sagen, ach, ich verwende meine Zeit so, wie ich lustig bin. Was mir Spaß macht, das möchte ich da machen. Sondern, dass wir lernen, diese Zeit gehört eigentlich dem Herrn Jesus. Die Gnade, die Freiheit ist uns gegeben, damit der Geist Gottes uns bewegen kann, ein Leben in der Hingabe an unseren Herrn zu führen. Die Freiheit ist uns dazu gegeben, dass wir bewusst und freiwillig sagen, ich will auf bestimmte Dinge, die zum Beispiel Zeitverschwendung sind, vielleicht noch nicht mal böse, einfach nur Zeitvergeudung. Ich will auf solche Dinge verzichten, damit ich für den Herrn Frucht bringen kann. Und das ist eine freiwillige Sache. Das ist eine Sache, wo wir keine äußerlichen Vorschriften finden, kein Maß, das wir gesetzmäßig erfüllen sollten, sondern eigentlich müssen wir von Tag zu Tag uns vom Herrn zeigen lassen, wie soll ich diese Zeit verbringen. Und das kann manchmal ganz unterschiedlich aussehen. Ja? Ich hatte vor kurzem eine Situation, wo ich relativ viel arbeiten wollte an einem Tag und dann hat mein Sohn gesagt, ach, ich habe da so ein neues Objektiv für meine Kamera, da müssten wir hinfahren nach Stuttgart-Degerloch, so 20 Kilometer, und das uns mal ansehen, ob ich dafür Zeit hätte. Und erstmal habe ich gedacht, ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit und ich habe auch keine Lust. Und dann habe ich mich doch entschieden, das zu machen. Und dann kommen wir dahin und es war ein sehr freundlicher junger Mann, der das Objektiv gebraucht verkauft hat. Und ich habe gewusst, dem gibst du ein Traktat. Und das war vom Herrn. Und ich habe ihm auch eins gegeben, der war sehr interessiert und offen. Und im Nachhinein habe ich gedacht, gut, dass du gegangen bist und nicht deinem Ärger und deiner Unlust Raum gegeben hast. Ja? Du hast erst gedacht, es ist Zeitverschwendung. In Wirklichkeit war es eine Gelegenheit vom Herrn. Deswegen, wir müssen uns leiten lassen. Ja, wir haben kein Schema in dem Sinn, sondern wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes immer wieder neu, Prioritäten zu überlegen, was ist jetzt dran und was ist nicht dran. Damit wir diese Zeit, die uns gegeben ist, optimal für den Herrn nutzen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir auf der anderen Seite auch sehen, es kann sein, dass wir Dinge tun, die uns Spaß machen, die uns aber wirklich hindern, am Wirken dem Herrn zu dienen. Und ich habe das zum Beispiel in Kanada erlebt, bei so einigen lieben russlanddeutschen Geschwistern, die dort hin ausgewandert waren. Und die Gemeinden dort hatten immer wieder Not. Und zwar deshalb, weil da manche liebe Brüder waren, die die Weiten und die Landschaft und Natur Kanadas auf eine ganz besondere Weise genutzt haben. Die sind zum Beispiel fast jedes Wochenende mit einem Wohnmobil in die Wälder gegangen, um dort Grizzlies zu schießen. Oder Lachs zu fangen oder irgendwelche solche Dinge. Ja, ist doch wunderschön. In Gottes Natur, Stunde um Stunde. Ich habe einen Sohn, der angelt. Ja, das ist ganz erstaunlich, was man beim Angeln alles für Zeit verschwenden kann. Du stehst stundenlang da und guckst in den See und guckst der Angelroute nach. Und dann irgendwann beißt vielleicht mal so ein Fisch an. Und dann steht man wieder eine Stunde. Nun, das ist keine Sünde. Versteht ihr? Das ist nichts Böses. Aber man muss sich als Jünger des Herrn Jesus fragen, ist das vor Gott richtig, dass ich da von meiner Gemeinde und meiner Familie weggehe und Stunden verbringe, um Bären zu jagen oder Fische zu angeln? Ja? Gibt natürlich noch jede Menge andere Beispiele. Andere sitzen die ganze Zeit unter ihrem Auto und bauen da irgendwelche Zusatzsachen ein, ja, oder noch andere reparieren ihren Computer und rüsten ihn immer wieder neu auf, alle 2 Monate. Egal, solche Hobbys, ja, sind nicht verboten. Aber die Frage ist, wie verbringe ich meine Zeit, dass sie nicht verschwendet und vergeudet wird? Bin ich am Wesentlichen? Bin ich im Willen Gottes? Muss ich vielleicht bestimmte Dinge, die mir lieb geworden sind, opfern, auf den Altar Gottes legen, einfach damit ich mehr Zeit für das eigentlich Wesentliche habe? Ja? Und das war zum Beispiel das Problem dieser Gemeinden, dass es dort viele Mitglieder gab, aber wenig Mitarbeiter. Und es hing zum Teil damit zusammen, dass sich manche Brüder und manche Familien eigentlich nur sehr freizeitmäßig an der Gemeinde beteiligt haben. Am Sonntag ist man gerade noch da, wenn man nicht gerade am Wochenende was vorhat, und ansonsten war nichts. Ja? Und das ist sicher nicht der Wille Gottes. Das können wir, denke ich, ganz deutlich sehen. Ein Grundsatz finden wir da in 2. Korinther 5, einfach über diese Art, wie wir unser Leben und damit auch unsere Zeit gestalten sollen. Da sagt uns Gott sehr wohl etwas darüber. Aber keine gesetzliche Vorschrift, sondern eine Grundlage, die wir immer wieder neu ausfüllen müssen in unserem persönlichen Nachfolge. Vers 14 und 15 in 2. Korinther 5 lesen wir, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist der Grundsatz. Das ist der Grundsatz, den wir von Gottes Wort her sehen. Und das Echo darin ist Römer 12, Vers 1. Genau dieselbe Sache. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also wenn wir das so verstehen, dann bedeutet es, mein Leib und damit auch die Zeit, in der dieser Leib handelt, steht nicht mehr unter meiner Verfügung, sondern unter der Verfügung Gottes. Etwas, was der Israelit als Opfer gebracht hat, das hat der Priester entgegengenommen, geschlachtet und auf dem Altar verbrannt und es war weg. Ja? Das hatte der Israelit nicht mehr zur Verfügung, sondern das hatte er Gott gegeben und jetzt hat es Gott zur Verfügung. Und deswegen, wenn wir unseren Leib als ein lebendiges Opfer hingeben sollen, dann bedeutet es, dass ich Tag für Tag sage, Herr, diesen Tag stelle ich mich dir zur Verfügung. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Deine Prioritäten sind jetzt wichtig, nicht meine Prioritäten. Das, was du willst, dafür soll dieser Leib heute da sein. Sei es, dass ich irgendwo hingehe, sei es, dass meine Hände eine Hilfeleistung vollbringen, sei es, dass mein Mund etwas redet, es soll nach dem Willen Gottes geschehen und nicht nach meinem Eigenwillen. Und wenn wir das wirklich ernstlich tun, diese Lebensübergabe, dann ist das Schöne, dass der Geist Gottes uns doch im Wesentlichen immer wieder zeigt, wo liegt der Wille Gottes? Wo sind die Prioritäten? Wir können manchmal auf der Leitung sitzen und blockiert sein und dann erkennen wir das nicht und laufen ein Stück einfach im Eigenwillen. Aber im Regelfall ist es so, dass wir vom Herrn klare Führung bekommen, Tag für Tag und Stunde für Stunde, wenn wir das auch wirklich wollen und unseren Leib als Werkzeug für Gott zur Verfügung stellen. Das lesen wir auch in Römer 6. Und dazu vielleicht noch einmal die Erinnerung, es klang heute schon an, heute Morgen, 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Ja, das ist ein sehr interessanter Vers. Da heißt es ja, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Und man könnte ergänzen, indem er die Zeit so nutzt, wie es Gott möchte. Ja, das ist die Art und Weise, wie wir das umsetzen können. Da müssen wir unsere Zeit ganz dem Herrn zur Verfügung stellen. Und ich finde es auch ganz interessant, jetzt in dem Gesichtspunkt des alten Lebens und des neuen Lebens in 1. Petrus 4, da finden wir ja das Vorbild des Herrn Jesus und dann finden wir das, was wir daraus lernen sollen. Der Herr Jesus war der vollkommene Diener, der vollkommene gehorsame Diener Gottes, als er auf der Erde war. Er konnte ja auch einmal sagen, eure Zeit ist alle Zeit da, aber meine Zeit, und da steht natürlich auch Kairos, die von Gott bestimmte Zeit, ist noch nicht gekommen. Er konnte nichts von sich selbst aus tun, sondern nur das, was er den Vater tun sah und was ihm der Vater gesagt hat, das hat er getan. Von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag, von Minute zu Minute. Er war in völliger Abhängigkeit von Gott und hat allein das getan, was Gott wollte. Und dann lesen wir da in 1. Petrus 4, ab Vers 1, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Da haben wir es ganz klar ausgedrückt. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelage und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Also wenn wir uns bekehrt haben, dann gibt es ein Vorher und ein Nachher. Und dann sollte es für uns heißen, es ist genug. Ich denke, das ist manchmal schwer für junge Christen, besonders für solche, die aus einer gläubigen Familie kommen und die das Leben im Schlamm der Sünde vielleicht nicht ganz so intensiv mitbekommen haben und die dann auf der anderen Seite aber nach ihrer Bekehrung oft noch denken, ach, das könnte man doch eigentlich noch mitnehmen und das wäre doch auch ganz schön zu genießen. Aber ganz grundsätzlich gilt, wir sollten einen Trennstrich ziehen. Wir sollten nicht mehr unseren eigenen Lüsten und Begierden leben, sondern wirklich dem Herrn Und dann kommt die Alternative in Vers 10 und 11 und das sollte unser Programm sein, wie wir unsere Zeit verbringen wollen. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Also ein Haushalter ist jemand, der bekommt etwas anvertraut und soll damit arbeiten und wirtschaften. Ja? Und ein solcher Haushalter sollen wir sein. Treu in dem, was Gott uns anvertraut hat, auch in der Bezug auf die Zeit. Wenn jemand redet, so rede es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also das ist wieder so ein Programm, das Gott uns zeigt, wie wir unsere Zeit sinnvoll und nach seinem Willen verbringen. Gott zwingt uns nicht dazu. Wir selber müssen unter der Leitung des Geistes erkennen, was bedeutet es, wie kann ich das umsetzen. Aber das ist Gottes Vorgabe für unsere Zeit. Ja, warum müssen wir die Zeit auskaufen, bevor sie uns weggenommen wird? Und das hängt damit zusammen, dass wir einen Widersacher haben, den Satan, den Teufel, der bei den Kindern Gottes versucht, uns die Zeit für Gott wegzunehmen, zu stehlen, heimlich wegfließen zu lassen, sodass sie nicht mehr da ist. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das ganz deutlich sehen. Und ich denke, gerade wenn wir beginnen, dem Herrn bewusst zu dienen, dann merken wir immer wieder, wie der Feind plötzlich Dinge dazwischen werfen will, die uns Zeit wegnehmen. Und die uns in Zerstreuungen bringen, wo wir plötzlich merken, und das passiert sehr oft, zum Beispiel am Internet, wenn man irgendwelche Dinge sich anschaut, vielleicht auch ganz legitim, und dann schaut man weiter und klickt weiter und klickt weiter und plötzlich merkt man, oh, eine Stunde vergangen. Ja? Jetzt habe ich viel mehr rumgelesen und rumgesurft, als ich eigentlich sollte und wollte. Das sind so Dinge. Ja? Das Fernsehen ist auch so eine üble, zeitstehlende Einrichtung, die letztlich ein Stück vom Feind benutzt wird, um Christen lahmzulegen. Das ist ja schon fast veraltet. Heute haben wir eine doppelte Bedrohung. Bei vielen Haushalten, leider auch bei manchen Christlichen, läuft der Fernseher und der Computer. Und beide sind oft einfach auch ein Mittel zu zweifelhafter Zerstreuung und Unterhaltung. Da laufen irgendwelche Filme, irgendwelche Sachen im Internet, guckt man sich an, ja, die letzten Dinge werden da gefilmt von irgendwelchen Amateurfilmern und dem einen oder anderen ist es vielleicht ganz interessant und abwechslungsreich. Aber damit vergeuden wir die Zeit Gottes und unser geistliches Leben wird leer und kraftlos. Ich habe da was gefunden bei William McDonald, das möchte ich vielleicht sogar mal einfach vorlesen. Das ist ganz interessant. Er hat es vor vielen Jahren geschrieben, noch bevor die Computerzeit so richtig aufkam. Also heute würde ich das mal ganz stark auf Smartphones und Computer mit anwenden, was er da über das Fernsehen schreibt. Wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Psalm 119, Vers 37. Dieser Vers ist besonders zutreffend, wenn man ihn auf das Fernsehen anwendet. Die meisten Programme im Fernsehen sind nämlich eitel, dumm und nichtig. Sie zeichnen eine Welt, die es gar nicht gibt und ein Leben, das von unserer Wirklichkeit weit entfernt ist. Das Fernsehen stiehlt uns wertvolle Zeit. Die Zuschauer vergeuden Stunden vor dem Apparat, die unwiederbringlich verloren sind. Im Allgemeinen kann man sagen, dass das Fernsehen bei Christen auch eine Nachlässigkeit im Bibellesen bewirkt hat. Die Stimme Gottes wird einfach ausgeschaltet und die geistliche Temperatur des Fernsehzuschauers sinkt ab, ohne dass er es überhaupt merkt. Die schädlichen Auswirkungen des Fernsehens auf Kinder sind wohl bekannt. Ihre moralische Grundeinstellung wird verdorben, weil auf dem Bildschirm Gewalt und Sex verherrlicht werden und Pornografie auf schamlose Weise in der Öffentlichkeit gezeigt wird. Die Kinder leiden auch in Bezug auf ihre intellektuellen Fähigkeiten. Sie haben keine Zeit und keine Lust mehr zu lesen oder zu schreiben. Ihre Wertvorstellungen werden von dem bestimmt, was sie auf dem Bildschirm sehen, und ihr ganzes Denken wird von einer antichristlichen Propaganda geprägt. Die Witze, die dabei aus der Röhre kommen, sind unsauber und die Drehbücher stecken voller zweideutiger Anspielungen. Und die Fernsehwerbung ist nicht nur dumm, sondern sie wirkt sich auch moralisch zerstörerisch aus. Es scheint wirklich, als ob kein Produkt mehr verkauft werden könnte, ohne dass eine ganze Schar zweifelhafter Damen der Filmbranche dabei beträchtliche Teile ihrer Anatomie zur Schau stellt und all ihre Körpersprache einsetzt, um die Lust am Kaufen anzuregen. In vielen Familien hat das Fernsehen den Zusammenbruch der Kommunikation untereinander bewirkt. Eltern und Kinder sind so gefangen genommen von den Sendungen und die Gespräche, die überhaupt noch stattfinden, sind leer und inhaltslos geworden. Und dann vielleicht noch, wenn man hier einwendet, dass es doch auch inhaltlich gute, informative Sendungen im Fernsehen gibt, dann ist meine Antwort darauf, dass sie nur wie eine Zuckerschicht sind, unter der sich doch eine giftige Pille versteckt. Es ist eine schlichte Tatsache, dass sich die Wirkung des Fernsehens unter dem Strich zerstörerisch auf die geistliche Lebenskraft auswirkt. Mir fällt dazu die Geschichte von einem Christen ein, der einen Fernsehapparat zur Lieferung frei Haus bestellt hatte. Als er den Lieferwagen vorfahren sah, bemerkte er auch einen großen Werbespruch darauf. Das Fernsehen bringt Ihnen die ganze Welt ins Wohnzimmer. Das war ihm Aussage genug, er ließ den Apparat sofort wieder zurückgehen. Niemand, der vor dem Fernsehschirm klebt, kann in dieser Zeit Großes für Gott vollbringen. Das Fernsehen ist eine der Hauptursachen für den geistlichen Niedergang unserer Tage. William MacDonald, Licht für den Weg. Ja, also wie gesagt, heute haben wir Smartphones. Und das ist für mich zum Beispiel eine Plage, die in ganz besonderer Weise auch heute Christen Zeit stiehlt. Wobei ich nicht sage, dass man gar kein Smartphone haben darf. Ja, da ist auch wieder kein Gesetz. Manche können das vielleicht ganz gut und sinnvoll benutzen. Aber die Tatsache, dass man ständig von E-Mails, von Internetanwendungen, von Facebook und anderen Dingen umgeben ist, stiehlt wahnsinnig viel Zeit. Wenn ihr vielleicht da ein Problem habt, dann versucht mal einfach Buch zu führen. Wie viel Zeit am Tag mit solchen Dingen drauf geht. Und das ist Zeit, da kannst du nicht beten, da kannst du nicht Bibel lesen, da kannst du auch nicht mit deiner Familie oder mit anderen Menschen Gemeinschaft haben, Zeugnis für das Evangelium geben, die ist einfach weg und oftmals für nichtige, wertlose Dinge, die völlig vergänglich sind. Und deswegen, heute ist, denke ich, sind diese digitalen Medien insgesamt eine ganz große Gefahr. Und man sollte auch ganz bewusst Kinder schon prägen und erziehen, auch durch eigenes Vorbild, dass sie gar nicht erst in eine solche Schiene hineinkommen. Wie William MacDonald gesagt hat, diese jungen Leute lesen kaum mehr. Sie lesen auch nicht mehr so die Bibel. Ja, das ist ein Trick des Feindes, uns die Zeit zu stehlen, die wir eigentlich für Gott brauchen. Ja, und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass wir den Kairos beachten. Also wir können unsere Zeit nicht völlig frei einteilen, auch in geistlichen Dingen. Und das ist ja interessant. Im Prediger 3 steht, dass jedes Ding seine Zeit hat. Und seine bestimmte Stunde. Wir können also nicht sagen, jetzt will ich zum Beispiel evangelisieren und gehen einfach los und merken vielleicht, ja, jetzt habe ich versucht, Kalender zu verteilen, kein Mensch war offen. Ja? Auch da gibt es bestimmte Zeiten, die muss man sich vom Herrn zeigen lassen, gerade für geistliche Dinge. Ja? Dass man zum Beispiel auch erstmal betet und wartet auf den Herrn, bis man einen inneren Impuls hat. Also es geht nicht nur um die Menge der Zeit, sondern es geht auch darum, dass wir die Zeit einteilen in der Abhängigkeit vom Herrn und uns von ihm leiten lassen. Ist ja ganz interessant, Sprüche 15, Vers 23 zum Beispiel, da geht es um das Wort, das wir zur richtigen Zeit sprechen. Das ist auch wichtig, ja. Das kann uns der Herr schenken. Da lesen wir, es freut einen Mann, wenn sein Mund eine richtige Antwort geben kann. Und wie gut ist ein Wort, das zur rechten Zeit gesprochen wird. Ja? Wir finden das manchmal auch, dass wir das, vielleicht haben wir es auch selber schon erlebt, dass vielleicht in einem Gespräch ein anderer Christ etwas sagt, was genau in unsere Situation reinspricht, was genau eine Not oder eine Frage, die wir bewegen, behandelt und da eine Lösung, eine Hilfe gibt. Ja, das ist ein gutes Wort zur rechten Zeit. Wenn das vielleicht 2 Wochen vorher gesagt worden wäre, dann wäre das Problem noch gar nicht da gewesen, dann hätte es uns nicht so geholfen. Wenn es 2 Wochen nachher gesagt worden wäre, wäre es vielleicht schon zu spät. Ja? Wir brauchen manchmal einfach diese Führung, das Richtige zur rechten Zeit zu tun. Und damit sind wir ganz vom Herrn abhängig. Matthäus 24, 45, auch nochmal ein interessanter und schöner Vers, der uns ermutigen kann. Da spricht der Herr Jesus von den Knechten, die ihm dienen. Und da heißt es, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Da steht natürlich auch wieder Kairos, ja? Die Zeit, die Gott gegeben hat. Und das sollen wir verstehen. Das sollen wir uns vom Herrn dazu gebrauchen und leiten lassen, so zu dienen, dass wir das Richtige zu der von Gott vorbereiteten und zubereiteten Zeit tun. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Dazu brauchen wir erst einmal Zeit für die verborgene Gemeinschaft mit Gott. Und ich denke, das ist eine der Hauptzielscheiben des Satans in der heutigen Zeit bei Gläubigen, dass er genau diese Zeit, die stille Zeit, die Zeit der Andacht, des Gebets und Bibellesens, beschießt und beschneidet und uns stehlen will. Und da möchte ich auch einfach euch ermutigen, dass ihr da ganz bewusst auch diesen Versuchen, die Zeit zu stehlen, widersteht und da wachsam seid. Das Schlimme ist, der Feind hat ja einen Verbündeten in unserem Fleisch. Ja? Also unser Fleisch hat keine Lust zu beten und Bibel zu lesen. Das sind geistliche Dinge, die stören das Fleisch. Dabei kriegt es eigentlich immer wieder eins übergebraten und wird in seine Grenzen gewiesen. Und deswegen ist es klar, dass unser Fleisch eigentlich alle möglichen Sachen lieber machen will, als beten und Bibel lesen. Und der Feind, wie gesagt, der versucht auch manchmal, wenn man sich dann Zeit nehmen will, dann kommen irgendwelche Sachen dazwischen. Dann kommt irgendein Anruf oder dann kommt irgendeine Sache, dass was kaputt gegangen ist. Man muss plötzlich was reparieren, anstatt zu beten. Und also man merkt manchmal so richtig, da sind Dinge in Bewegung, um einen abzuhalten von was Wichtigem. Und deswegen, da müssen wir auch ein Stück weit wirklich wachsam sein. Und ich denke, ein ganz wichtiger Grundsatz ist, dass wir den Erstling unserer Zeit dem Herrn widmen. Das ist die beste Zeit, die ruhigste Zeit, die ungestörteste Zeit. Ja, das ist meistens sind es die Morgenstunden. Und meistens ist das erste Opfer, was wir da bringen müssen, dass wir früher aufstehen, als wir eigentlich vielleicht gerne wollten. Ja? Und das andere ist dann, dass wir dann auch früher ins Bett gehen, als wir eigentlich gerne wollten. Ja? Damit wir morgens auch wirklich da sind. Das ist zum Beispiel eine Sache, wir brauchen. Klar, es gibt Unterschiede, manche können gar nicht morgens oder sind da Lebensumstände. Aber im Normalfall ist es wichtig, dass wir uns eine ruhige, ungestörte Zeit erkämpfen und die wirklich auch frei halten und da sagen, und da kann auch kein Anruf dazwischen kommen. Am besten das Telefon ausschalten während der Zeit oder irgendwo hingehen, wo gar keins ist. Und dass man dann wirklich auch sich mit dem Herrn Gemeinschaft nimmt, bevor die ganzen Eindrücke dieses Tages so richtig auf einen eingeströmt sind. Das ist einfach ein Segen. Wie gesagt, manche können das nur mittags oder abends machen. Da will man gar kein Richter sein, ist kein Gesetz. Aber die Bibel redet öfters davon, dass wir morgens früh den Herrn suchen sollen. In den Psalmen findet ihr das, ich weiß nicht, 7, 8 Mal mindestens, wahrscheinlich öfters. Und da ist eine gute Hilfe, dass wir einfach diese Zeit uns beiseite setzen, weil wir wissen, ohne Gemeinschaft mit Gott ist auch der Rest der Zeit letztlich nicht wirklich fruchtbringend und unter dem Segen Gottes. Und ich habe das schon manchmal erlebt, dass man an einem Tag wirklich wie im Rad läuft und zum Schluss hat man irgendwie den unbefriedigenden Gefühl, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ne? Du bist heute bloß irgendwelchen Impulsen hinterhergerannt, irgendwelche Krisen hast du gemanagt und irgendwo ist dabei der Herr und sein Ziel auf dem Weg geblieben. Also mir geht es manchmal so, dass ich einfach, obwohl ich vollzeitlich für den Herrn arbeiten darf, ist es gar nicht so arg viel anders. Ja? Auch da gibt es diese Kämpfe und da gibt es diese Ablenkungen und es gibt einfach diese Herausforderung, dass wir wirklich das Wichtigste an die erste Stelle setzen. Und unsere erste Berufung als gläubige Christen ist, was wir auch heute Morgen schon betrachtet haben, ein heiliges Priestertum für Gott zu sein. Für Gott da zu sein. Für den Herrn Zeit zu haben. Und wenn wir diese Zeit uns nicht nehmen, dann ist es eben auch ganz schwierig mit allen anderen Dingen in unserem Tag, in unserem Dienst. Ja? Wir kennen alle die Geschichte von Maria und Martha. Martha war besorgt um viele Dinge. Sie war geschäftig. Und Maria hat sich in dem Moment Zeit genommen, weil sie gewusst hat, jetzt redet der Herr. Und sie hat alles andere um sich vergessen und abgeschaltet und hat nur dem Herrn zugehört. Und das ist, denke ich, auch wichtig. Wir alle leben ein Stück wie Marthas. Ich merke das auch bei mir. Ich habe eine Martha-Natur in manchem, auch vom Fleisch her. Ich will gern Dinge erledigt haben, Dinge weghaben. Da kommt schon deine To-Do-Liste, was du alles machen musst. Ja, 15 Punkte drauf und dann kribbelt's ein. Jetzt Bibel lesen und beten. Eigentlich müsste man doch das und jenes auch noch erledigen. Ja, und das ist töricht. Weil nachher rennst du den ganzen Dingen hinterher und hast nur die Hälfte geschafft. Wenn du das Gebet und die Zeit mit dem Herrn vernachlässigt hast. Aber das ist ein Kampf, den wir immer wieder führen sollen und führen müssen, damit wir wirklich die Schwerpunkte unseres Lebens richtig gestalten, die Zeit für den Herrn auskaufen. Und das bedeutet, dass wir jeden Tag uns Zeit nehmen, Gott anzubeten. Dass wir täglich den Herrn preisen. Psalm 61, Vers 9, man könnte da noch viele Beispiele anführen, das könnt ihr vielleicht mal selber im Bibelstudium nachlesen, was täglich oder alle Zeit getan werden soll. So will ich deinem Namen Lob singen, alle Zeit, um meine Gelübde zu erfüllen, Tag für Tag. Ja? Das ist, denke ich, die höchste Berufung, die wir haben dürfen, Gott zu ehren, den Herrn Jesus anzubeten, ihn zu preisen, zu loben, mit unseren eigenen Worten im Gebet, jeden Tag neu, jeden Morgen. Und dann Gott suchen im Gebet und Fürbitte. Auch das ist ganz wichtig, dass wir den Herrn suchen, auch im Gebet für andere. Dass wir den Herrn bitten, um das, was wir in uns selber nicht haben, was er uns aus dem Reichtum des Herrn Jesus Christus bereitstellen möchte. Wir lesen das im Psalm 55. Da finden wir die Verse 17 und 18. Und da heißt es, ich aber rufe zu Gott und der Herr wird mir helfen. Abends, morgens und mittags will ich beten und ringen, so wird er meine Stimme hören. Also das ist so ein kleiner Hinweis, dass es also ganz gut ist, wenn man vielleicht sogar an mehreren Stellen am Tag sich Zeit nimmt fürs Gebet. Das muss nicht immer lang sein. Das geht manchmal auch gar nicht so lang. Ja, wir haben ja unsere Alltagspflichten. Wir sind ja keine Mönche, die die ganze Zeit nur beten und singen sollen, sondern wir haben unsere Aufgaben als Mütter in der Familie, im Beruf. Aber diese Dinge lassen uns trotzdem, wenn wir es bewusst richtig einteilen, Zeit, ich denke im Regelfall morgens, mittags und abends, uns zum Gebet irgendwo ein Stück Zeit herauszuschneiden. Und da liegt ein Segen drauf. In Epheser 6, Vers 18 lesen wir auch etwas über unser Gebetsleben. Und da heißt es, indem ihr zu jeder Zeit betet, und ihr ahnt wahrscheinlich schon, dass da auch Kairos steht, ja, zu jeder gelegenen Zeit, zu jeder Zeit, die Gott euch zur Verfügung stellt, zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Ja. Auch das ist eine wirklich umkämpfte Zeit. Und ich merke das manchmal sogar, ich bete auch dann für manche grundlegendere Anliegen, die ganze Gemeinde Gottes, Verführungsströmung. Aber da ist manchmal wie, wenn sich eine Wand aufbaut vor einem, ja, wo man im Gebet Widerstand empfindet und es schwierig ist, weiter zu beten. Ja? Je nachdem, was für Anliegen man hat, kann das durchaus auf Hindernisse stoßen, aber es ist wichtig, dass wir uns die Zeit auch für die Fürbitte, für die Heiligen, für die Gemeindeleiter, für die Prediger, die Evangelisten, die Missionare draußen nehmen, herausschneiden und nehmen. Ja? Und das ist, denke ich, auch so ein Punkt, wo es einfach ganz entscheidend ist, dass wir da den Willen Gottes suchen, auch für unser Leben. Wo können wir das einbauen? Ich habe zum Beispiel ganz gerne auch Gebetsspaziergänge, wo ich dann unterwegs eine Zeit nutze, wo ich allein bin und mit dem Herrn rede. Andere haben die Möglichkeit im stillen Kämmerlein, was eigentlich fast besser ist. Aber wie auch immer, der Herr wird einem unter den unterschiedlichen Umständen unterschiedliche Wege zeigen. Aber es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, auch für die Fürbitte für alle Heiligen. Und dann natürlich Gottes Wort. Das ist so wichtig, dass wir Gottes Wort studieren. Psalm 119, zwei Verse. Das ist ja ein sehr, sehr ermutigender Psalm, gerade auch wenn es ums Bibelstudium geht. Vers 97. Da könnten wir also ganz, ganz viele Beispiele heranziehen, aber da lesen wir: Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Zeitgestaltung. Ja. Und da auf Vers 14 bis 16 vielleicht noch, da heißt es dann auch: Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Also das ist wichtig, dass wir das Tag für Tag tun. Ich habe das jetzt erst vor kurzem gelesen beim Benedikt Peters, dass also ein Familienvater seinem Sohn mal den Rat gegeben hat, jeden Morgen einen Vers des Psalm 119 zu betrachten, damit die Liebe zum Bibelstudium und zum Wort Gottes gestärkt wird. Und er hat dann gesagt, naja, der Sohn, der war später der Matthew Henry, der den Bibelkommentar geschrieben hat über die ganze Bibel. Ja, das hat also bei dem Frucht gewirkt. Ich habe mir mal vorgenommen, ich möchte es auch mal tun. Ja, jeden Morgen auch einen vor dem Bibellesen einen Vers von dem Psalm 119 zu betrachten. Auch da brauchen wir Stille und Ruhe und eine gewisse Sammlung zum Bibellesen. Oft schießen einem da alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Und es ist doch so wichtig, dass wir uns diese Zeit rausnehmen, um auch still zu werden und über Gottes Wort nachzusinnen. Also nicht nur das flächendeckende Lesen, was ja auch sehr wertvoll ist, dass man kapitelweise die Bibel liest, sondern auch mal über einem Vers still werden und wirklich auch sich Gedanken machen, was hat es mir ganz konkret zu sagen. Ja? Also da ist natürlich, sind auch wieder Zeit und Umstände sehr unterschiedlich, aber ich denke trotzdem, jeder sollte sich diese Zeit herausnehmen. Das ist eine geheiligte Zeit, eine Zeit, die wir auch verteidigen müssen und die wir wirklich pflegen, damit wir die Beziehung mit unserem Herrn Jesus pflegen können. Und zum Schluss möchte ich noch den Punkt ansprechen, die Zeit auskaufen zum Dienst in den bösen Tagen der Endzeit. Der Apostel Paulus hat schon damals geschrieben, die Tage sind böse, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wie viel mehr heute? In einer Zeit, in der Gesetzlosigkeit und Gottlosigkeit, Verführung und auch Verfolgung, der Druck, der antichristliche Druck auch von der Gesellschaft auf die Gläubigen immer mehr wächst. Und in der eben auf der anderen Seite auch der Feind wirklich einen Druck ausübt, auch im Beruf, die Leute immer mehr ausquetscht und immer mehr Stunden arbeiten lässt, ja, sodass manche Familienväter oft 10 Stunden in der Arbeit sind und gar nicht mehr heimkommen, weil die Chefs sie so auspressen, ihre Zeit haben wollen für sich. Da ist es wirklich besonders wichtig, dass wir die Zeit auskaufen für den Herrn Jesus. Dass wir wissen, in dieser Zeit, die uns noch bleibt, die ist begrenzt, ist es besonders wichtig, dass wir für den Herrn uns zur Verfügung stellen. Ich möchte dazu noch mal lesen, Römer 13. Ab Vers 11. Und dieses sollten wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Die Zeit geht hin auf das Ziel, das Gott ihr gestellt hat, nämlich, dass der Herr Jesus wiederkommt, dass der Herr seine Gemeinde entrückt, dass der Herr auch kommt zum Gericht als der König der Könige. Und wir wissen, dass mit der Entrückung der Gemeinde auch die Gnadenzeit zu Ende ist. Dass also die Zeit, wo Menschen sich bekehren können, wo das Evangelium noch verkündigt wird, begrenzt ist und auch jederzeit zu Ende gehen kann. Wenn die Gemeinde entrückt wird, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann ist auch für viele Menschen die Gelegenheit, sich zu bekehren, vorbei. Und dann kommt das Gericht, die Stunde der Abrechnung Gottes. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich die Zeit, die uns noch bleibt, nutzen für das Wesentliche. Und dazu gehört das Zeugnis des Evangeliums. Dazu gehört es, dass wir wirklich dem Herrn dienen in der Gemeinde, aber auch dienen unter den Menschen, die letztlich noch kein Licht und keine Hoffnung haben. Ich möchte dazu vielleicht noch einmal aus dem 2. Petrus 3 etwas lesen. Da wird es so deutlich, die Dringlichkeit dieser Zeit und auch die Wichtigkeit, die Zeit auszukaufen. 2. Petrus 3, lesen wir mal ab Vers 8. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Also weil wir wissen, dass es ein kommendes Gericht gibt, sollten wir die Zeit nutzen, die Zeit der Gnade, wo Menschen noch zur Umkehr gerufen werden können. Und das sollte uns ein Ansporn sein, im Persönlichen, auch als Gemeinde, das Evangelium zu bezeugen, auf vielerlei Weise, so wie jedem Einzelnen es auch gegeben ist und wie jeder Gelegenheit hat, aber dass wir doch das wirklich auch nicht vernachlässigen, weil diese Zeit ist begrenzt, ist knapp bemessen und der Herr kommt bald und wir wollen vorher noch daran mitwirken, dass Menschenseelen zur Errettung kommen. Und da heißt es dann Vers 11, da nun dieses alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Ja, das ist diese Zeitperspektive, die wir haben sollten. Die Gnadenzeit ist jetzt noch. Wir haben noch die Möglichkeit zu wirken. Es kommt die Nacht, sagt der Herr Jesus, wo niemand wirken kann. Und deswegen möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir wirklich diese Zeit, die uns gegeben ist, für ihn nutzen und für ihn Frucht bringen. Ich möchte vielleicht doch noch abschließen mit Offenbarung 22, den letzten Versen des Buches der Bibel, weil das auch wieder uns erinnert noch einmal, in was für einer Zeit wir leben und wen wir erwarten dürfen. Und er sprach zu mir, der Herr, der verherrlichte Herr, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und dann Vers 20 und 21. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.